Okay, wir haben Viertel nach und ich glaube, wir können beginnen. Kurze technische Frage vielleicht, bevor wir anfangen. Die erste Woche mit den Tutorien sind jetzt gelaufen. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Fragen, irgendwelche Sorge, Wünsche, was weiß ich? Möchten Sie irgendwas anmerken? Was läuft schief? Was könnte besser laufen? Ja, das sieht doch gut aus. Kein Mensch meldet sich. Ja. Wie gesagt, Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, sich bei den Tutoren zu melden, aber auch mir eine E-Mail zu schreiben oder wie auch immer, also Möglichkeiten nutzen, damit Sie Ihre Fragen, Ihren Wünschen kundtun und dass wir einfach darauf reagieren können, wie weit wir das können. Ich habe in der letzten Woche das hier bekommen. Das war dieses Five-Finger-Activity. Fünf Gründe für Worst Case in einer Vorlesung. Also fünf Gründe für eine richtig gescheiterten Vorlesung. Also was sind die? Ich habe einen Zettel bekommen. Ich sehe dadurch, dass man einfach wenig Gedanken sich darüber gemacht hat. Sie haben ganze Studienlang Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und Sie haben ganze Studienlang mit Vorlesungen zu tun. Deswegen, die Autorin möchte ich ihr danken. Das war sehr lehrreich, auch für mich. Also einen Grund habe ich bisher in den letzten Jahren auch noch nicht gelesen. Aber sehr sachlich, sehr gut, hat mir sehr geholfen. Für mich ist das einfach die Möglichkeit, die vielleicht auch die Struktur, die inhaltliche Struktur der Vorlesung entsprechend anzupassen. Also ich werde jetzt nicht komplett alles umwerfen und neu konzipieren, aber diese Wünsche könnte ich hin und wieder berücksichtigen. Und das ist eine Möglichkeit, sozusagen Einfluss zu nehmen darauf, was hier jeden Montag läuft und was hier jeden Montag passiert. Wenn Sie sagen, das ist uns zu theoretisch, vielleicht eher mehr Beispiele, das ist vielleicht zu viel Gruppenarbeit, keine Ahnung, das ist uns alles, also lieber richtige Vorlesung, wir setzen uns hin und hören das an. Ja, das können Sie alles hier mit dieser Five-Finger-Activity erheben. Gut, heute beschäftigen wir uns mit der Phonologie, wie wir in der letzten Sitzung angekündigt haben. Funktionale Seite des Lautsystems der Sprache. Lass uns ganz kurz rekapitulieren, was wir in der letzten Woche gesagt haben. Wir haben eine grundlegende, eine fundamentale Distinktion vollzogen und gesagt, dass primäre Eigenschaft der menschlichen Sprache ist die Mündlichkeit, beziehungsweise, dass diese Sprache gesprochen wird, ausgesprochen wird. Und dann haben wir gesagt, wenn eine menschliche Sprache etwas tut, dann klingt sie. Dazu haben wir auch noch angemerkt, dass diese Lautung einer Sprache tatsächlich Eigenschaft des menschlichen Körpers ist und nicht die Eigenschaft der Sprache selbst. Ausgehend aus dieser Perspektive haben wir gesagt, dass artikulatorische Organe, die wir für die Mündlichkeit einsetzen, unterschiedliche regelgeleitete Muster produzieren. Und diese Muster haben wir nach Orten und Modi klassifiziert. Wir haben gesagt, es gibt bestimmte Modifikatoren, bestimmte Artikulatoren und entsprechend dessen haben wir eine Tabelle entworfen. Ich möchte allen IPA-Tabelle ans Herz legen und die Transkriptionen, die anhand dieser Tabelle vorgenommen werden. Das ist nicht nur klausurrelevant, sondern etwas, was Sie als empirischer Sprachwissenschaftler angehende, empirischer Sprachwissenschaftler immer brauchen werden. Ja. In der letzten Sitzung haben wir eine, ich weiß nicht, wer das behalten hat, aber das ist auch vehement gesagt, nämlich, wenn Sie in der empirischen Sprachwissenschaft eine wissenschaftliche Frage formulieren, Sie persönlich eine wissenschaftliche Frage formulieren, in der Regel in der Einleitung einer Arbeit, dann beantworten Sie diese Frage nicht Sie selbst. Ja, das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber hat eine sehr, sehr große Portion Wahrheit. Nicht Sie beantworten diese Frage, sondern die empirischen Daten, die Sie anbieten, die Sie gesammelt haben, die Sie in einer Feldforschung gesammelt haben, die Sie anhand von deskriptiven Grammatiken zusammengetragen haben, eben diese Daten beantworten die empirische, die wissenschaftliche Frage, die Sie formuliert haben. Jetzt ergänzen wir diese Vorstellung wie sollen diese Daten aussehen? Ja? Und da kommen wir zur IPA-Tabelle. Sie arbeiten in afrikanischen Sprachen, in skandinavischen Sprachen, in ostasiatischen Sprachen, kaukasischen Sprachen, alle möglichen Sprachen, die unterschiedlichste phonetische Systeme besitzen. Wie sollen die Daten für jemand zugänglich gemacht werden, der diese Sprache nicht beherrscht, versteht nicht, was da steht und beherrscht vielleicht gegebenenfalls auch das Alphabet nicht? Ja? Deswegen gibt es eine Konvention, eine Einigung darüber, wie die empirischen Daten auszusehen haben. Und wenn Sie dieses Studium hier beenden und von einem Werkzeug sprechen, das Sie besitzen und beherrschen, dann ist das Werkzeug Nummer eins die Beherrschung der Transkription. Die Beherrschung der Transkription ausgehend aus der IPA-Tabelle, International Phonetical Alphabet, aber die adaptive Formen dieses Alphabets an unterschiedlichste Sprachen. Ich habe in der letzten Sitzung Abchasisch gezeigt mit 59 Konsonanten und einem einzigen Vokal. Ja. Eine Sprache, die jetzt tatsächlich anhand der IPA-Tabelle einerseits und andererseits Konventionen, die innerhalb der Kaukasistik existiert, zusammengestellt worden ist. Und alle, die jetzt, also die meisten, die jetzt kaukasische Sprachen erheben, versuchen die neueste Form der Konvention in diesem Alphabet zu verwenden. Damit kann ein Afrikanist einen Relativsatz aus den westkaukasischen Sprachen wunderbar für eigene Forschung verwenden. Damit kann eine Sinologe zum Beispiel wunderbar die Transkriptionen aus dem Lingala lesen und für eigene Forschung, eigene Fragestellung verwenden. Bitte, also ich kann das nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, die Zugänglichmachung des empirischen Materials. Ja? Es ist keine exklusive Domäne von Afrikanisten nur oder Kaukasisten nur, diese Sprachen zu erforschen. Irgendwann mal kommen sie automatisch zu Generalisierungen. Sie generalisieren, sie versuchen, die sprachlichen Phänomene zusammenzufassen und generelle Aussagen zu treffen. Das schaffen sie nicht innerhalb einer Sprachfamilie oder innerhalb einer Sprache, sondern sie müssen die Sprachen in eine Relation zueinander setzen. Und damit brauchen sie Sprachen. Sprachdaten, und diese Daten sollen zugänglich sein. In einem, ich weiß nicht, keinem guten typologischen Buch werden ca. 200 Sprachen beispielt. Soll der Autor jetzt sich hinsetzen und alle 200 lernen? Würde ja nicht gehen. Damit ist aber gemeint, dass alle 200 Sprachen für den Autoren zugänglich gemacht worden sind. Man braucht ein Alphabet und das ist IPA, und dadurch eröffnet sich die Tür Richtung allen Sprachen, die empirisch in irgendeiner Form erhoben worden sind und transkribiert worden sind. Ich hoffe, dass ich habe bewusst mir angemerkt, diese Einleitung über die Wichtigkeit von Transkription und Beherrschung der Transkription. Damit ist nicht gesagt, dass Sie unbedingt Schwerpunkt Phonetik und Phonologie studieren müssen. Egal, was Sie hier studieren, müssen Sie auch im Schlaf ein Wort, das Sie nicht verstehen, was bedeutet, nicht segmentieren können. Sie können das nicht in den Silben aufteilen. Sie können das, was Sie aufgeteilt können, vielleicht nicht mal klassifizieren. Aber Sie müssen auch im Schlaf dieses Wort, also Schal, das, was Sie gehört haben, in bestimmten Graphemen übersetzen. Am besten idealerweise in den Graphemen des IPA. Es gibt Alternativen zu IPA, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ja, abgesehen davon, dass es auch klausurrelevant ist, und da gibt es einige Punkte, die man verlieren kann, wenn man nicht transkribieren kann. Womit wir uns in der Phonologie beschäftigen, ist eher die funktionale Seite. Das haben wir in der letzten Sitzung auch gesagt. Abgesehen davon, dass die Sprachlaute überhaupt ermöglichen, sinnvolle Inhalte zu referieren, ja, das ist die Grundfunktion der Sprache, auf etwas zu referieren. Auch die sehr ökonomische Leistung der menschlichen Sprache. Wenn ich über irgendwelche Sachlagen, Zustände spreche, muss ich die Gegenstände oder Sachlagen nicht präsent haben, sondern ich kann allein durch abstrakte Abfolge von Konsonanten und Vokalen, je nach Sprache festgelegt, auf bestimmte Dinge referieren. Ja? Und bei dem Referieren haben wir, ach so, ich, ganz kurz nochmal, ganz ehrlich aber, Hand hoch, wer hat diesen Witz verstanden? Ganze Menge. Okay. Ich habe eine Bitte an euch, erklärt bitte denen, die das nicht verstanden haben, und bildet eine Community. Sind Sie Indogermanist? Okay, die Indogermanisten sind prädestiniert, um das zu verstehen. Aber damit möchte ich sagen, dass die Entwicklung, eine ganz bestimmte phonologische Entwicklung, die man anhand einer Lautveränderung ablesen kann, dahinter steckt eine ganze Geschichte der Sprachentwicklung innerhalb der Indogermanistik, und dieser Witz manifestiert das eben. Ich sehe gerade, dass ich hier eine Skype-Nachricht habe, und ich werde mit Ihren Erlaubnis da reingehen. Ja, sie ist in 30 Minuten zur Verfügung. Sie hat sich entschuldigt. In der letzten Sitzung haben wir versucht, mit einer Kollegin aus Utah zu sprechen, und leider meinte sie, dass im Hotel, wo sie in Kalifornien war, in Los Angeles war, hat Internet nicht funktioniert. Jetzt scheinbar geht das. Also in 30 Minuten können wir sie zum Chinaluch und phonetischen System des Chinaluchs befragen. Ich habe gleich am Anfang zwei Texte verlinkt. Ich hoffe, Sie können sie runterladen und lesen. Besonders möchte ich den zweiten Text empfehlen von Tim Allen Hall. Phonologie, Grundbegriffe. Und da sind sehr viele Beispiele, worauf ich auch heute noch darauf gehe. Das ist Nikolai Trubetskoy, einer der berühmtesten Sprachwissenschaftler, Indogermanisten, Typologen überhaupt, und sein Artikel gehört zu Klassiker, Grundzüge der Phonologie, und das soll auch gelesen werden. Das sind, wie ich immer betont habe, Texte, 10, 15 Seiten, also das sind sehr, sehr komprimierte Inhalte, sehr klar dargestellt. Generell sollen Lesetexte in dieser Vorlesung dazu dienen, dass man die Sachtexte besser versteht, dass man Zusammenhänge aus einem Sachtext auch erlesen kann. Vor allem aber auch, dass man irrelevante Dinge irgendwie ausblendet und eigene Kreation dadurch zeigt, dass man Wichtige von Unwichtigen trennt. Ja, das gehört zu einem Skill, also diesen weichen Fähigkeiten, die man in der Wissenschaft braucht. Aber auch natürlich wünschenswert die Konstruktion einer eigenen Idee anhand des Textes. Deswegen, Sie werden genügend Möglichkeit haben, vielleicht an dem Text von Trubetskoy nicht, aber auf jeden Fall von Allen Hall. Das ist ein sehr, sehr lehrreicher, sehr interessanter Text. Jetzt kommen wir zu einer Passage, die fundamental, aber auch sehr trivial ist. Ja? Und diese Regel ist so fundamental in der Sprache, dass Sie auf alle grammatischen Ebenen mit dieser Regel zu tun haben werden. Das ist, dass in einer Sprache die Erfüllung der Funktion der Sprache nur möglich ist, wenn, und jetzt mache ich eine didaktische Pause, wenn eine Sprache oder eine Struktur die Kontrastierung, Unterscheidung gewährleisten kann. Stellen Sie sich vor, ein Wort, was ich damit meinte, ist sehr trivial. Stellen Sie sich so ein, können Sie sich so ein Wort vorstellen, egal in welcher Sprache. So ein Wort. Oder so ein Wort. Und so weiter. Ist auch A. Können Sie sich so ein Wort vorstellen, irgendeiner Sprache. Ja, schwer. Ja, ich möchte jetzt als ehrlicher Empiriker würde ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht in Südamerika irgendwo gibt es einen aus 50 Menschen bestehender Stamm aus Aborigines, die vielleicht solche Worte tatsächlich haben. Aber das würde gegen gegen der Logik der Sprache sprechen. So eine Konstruktion aus Konsonant, 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 und die sind alle gleich. Und hier haben wir ein Vokal, 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 und die sind alle gleich. Die sind identisch nach Artikulationsort und Artikulationsmodus. Die Sprachen besitzen irgendwie solche Worte nicht. Ja? Jetzt verlassen wir ganz kurz Ebene der Phonologie und stellen wir uns Folgendes vor. Können Sie sich einen Satz vorstellen aus Verb, 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 es sei denn, das ist sowas wie ja, Asyndeton, Veni, Vidi, Vici zum Beispiel. Ja, aber das ist Ellipse, deswegen gehen wir nicht, das ist eine markierte Form. Ja? So ein Satz würde auch nicht funktionieren. Oder wenn ein Satz nur tatsächlich aus Adjektiven besteht. Das ist ein Satz, stellen Sie sich vor. Das könnte ich nicht ausschließen. Die beide schließe ich aus. Das gibt es nicht. Ja. Warum? Warum spricht das gegen der Logik der Sprache? Sprache geht auf Kontrastierung zurück. Innerhalb eines Wortes muss mindestens zwei Elemente existieren, die sich gegenseitig kontrastieren anhand von phonologischen Eigenschaften, also Artikulations-, also physischen Eigenschaften, aber auch die Funktion. Ja? Innerhalb eines Satzes müssen ganz bestimmte Wortartprägungen geben, also unterschiedliche Wortarten, die tatsächlich nicht ähnlich sind. Nichtähnlichkeit, Nichtgleichheit ist fundamental in einer Sprache. Ja? Ist fundamental in einer Sprache. Eine nominale Phrase kann durch etwas ergänzt werden, was nicht Nomen ist. Eine Verbalphrase kann ergänzt werden, etwas, was nicht das ist, was ergänzt wird. Das ist ganz wichtig, das ist trivial, also simpel, könnte man vielleicht in anderen Bereichen der Logik auch noch finden, aber in einer Sprache wird das auf rigide Art und Weise, also ausnahmslos manifestiert. Ich habe schon das Wort Kontrast erwähnt. Wenn wir von Funktion von bestimmten Lauten, Sprachlauten sprechen, dann meinen wir tatsächlich die Funktion, die vehement ist, um Inhalte zu kontrastieren. Ja? Wir haben zwei Worte, Sie sehen der Ort, zum Beispiel Haus und wir haben ein Maus. Ja? Und die sind auch noch transkribiert. Wir sehen, dass diese zwei Worte nur an einem einzigen Element unterschieden werden oder kontrastiert werden. Ja, H und M. Allerdings diese Kontrastierung hat eine ganz grundlegende, eine tiefgreifende Konsequenz. Was ist diese Konsequenz? Wir haben zwei unterschiedliche Bedeutungen. Wir haben nicht einfach zwei unterschiedliche Schalen, sondern damit assoziierende zwei unterschiedliche Bedeutungen. Und das ist eine sehr tiefgreifende Konsequenz von dieser Kontrastierung. Wir haben in diesen blauen Balken, sehen Sie jetzt vielleicht von hinten nicht, aber da stehen eben die physikalischen Eigenschaften von H und physikalische Eigenschaften von M. Ja? Und anhand der Begriffe, die wir in der letzten Sitzung innerhalb der Phonetik gelernt haben. Wir sehen aber, dass sobald diese Elemente in einer Umgebung, und das ist eine Umgebung, und das ist eine Umgebung, in einem Kontext eingebettet werden, stellen Sie etwas her, was der physischen Eigenschaften hinausgeht. Das ist etwas Abstraktes. Ja? Schon greifbar, aber trotzdem etwas abstrakt. Und das ist eben die Bedeutungsebene, die anhand von Haus und Maus und damit verbundene Konzepte, also das sind konkreter, Haus ist konkreter, Maus ist konkreter, Liebe, Freundschaft ist abstrakter, aber genauso erfolgreich können wir die auseinanderhalten. Diese zwei Konzepte werden dadurch unterschieden, dass wir die Abfolge von, also absolut identische Abfolge innerhalb von zwei Elementen auseinanderhalten können. Ich habe noch ein paar Beispiele hier, die uns helfen sollen, vielleicht nehmen wir doch ein deutsches Beispiel. Unterscheidung zwischen, ne, zwischen Tante und Kante. Also Tante und Kante. Da haben wir auch identische Umgebungen und in derselben Position. Und jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Für das Vorkommen von unterscheidenden Elementen gibt es verschiedene Positionen. Wir haben beobachtet, dass das Wort hier mit diesen zwei distinktiven Elementen anfängt. Das heißt, die stehen initial oder am Anfang oder im Anlaut, wie Sie möchten. Wir nennen das aber trotzdem eine wortinitiale Position. Wir sehen hier auch, dass Tante und Kante, also Unterscheidung von T versus K, auch in beiden Fällen Satzinitial ist. Ja? Können Sie mir ein Beispiel nennen, vielleicht, wo im Deutschen dieselbe Unterscheidung von identischen Umgebungen Wortfinal stattfindet? Wir brauchen zwei Worte, die identische Umgebungen für T und K geben, allerdings diese Unterscheidung am Ende des Wortes vollzogen wird. Haus und Haut. Okay, gut, nehmen wir auf. Das ist nicht ganz das, aber trotzdem haben Sie Position zumindest versus Haut. Wir haben Unterscheidung von S und T. Das, was ich aber gemeint habe, dass wir vielleicht H und M am Ende kontrastieren. Es ist aber so, dass H im Deutschen, M nicht, aber H im Deutschen eine sogenannte defektive Distribution hat. Sie werden nirgends H am Ende des Wortes die unter distinktive Funktion vorfinden. Nirgends im Deutschen. Also das ist, ja, Raun und Raum. Haut und? Okay. Nein, nee, das ist nicht dieselbe Umgebung. Gehen wir kurz zurück. Hier auf Kante, also Wortinitial. Ich würde sagen zum Beispiel sowas wie satt, ja? Also Saatgut, ja? Versus, und dieselbe Umgebung bedeutet, ich übernehme S und A und sag. Wir haben dieselbe Kontrastierung T gegen K in dieselbe Umgebung, allerdings diese Kontrastierung wird am Wortende vollzogen. Ja, es ist zweite Position, wo das stattfindet. Jetzt überlegen wir, was ist noch algorithmisch mögliche dritte Position? Ja, das, wir könnten sagen, wortintern. Weder am Anfang noch am Ende, sondern irgendwo wortintern. Können Sie mich zwei Worte aus dem Deutschen mit identischer Lautabfolge benennen, wo wortintern T und K eine Bedeutungsunterscheidung herstellen? Ja? Ja. Wie gesagt, was ich hier versuche zu zeigen, ist eine grobe Transkription. Also wir können, die Diskussion möchte ich erstmal gar nicht aufmachen. Ja, wir haben klar messbare phonologische Werte und wir bewegen uns tatsächlich auf der Oberfläche. Ja, also in diesem Fall würde das nicht funktionieren, aber es gibt viele andere Minimalpaare, wo das tatsächlich greift und es ist Länge des Vokals wird unterschiedlich und da gibt es auch noch die unterschiedliche Diskussion. Ja, am besten Henning Grätz könnte Lieder von singen. Aber gehen wir bitte nochmal zurück, mir ist ganz wichtig, dass wir diese drei Sachen zusammentun. Wortanfang, Wortende und jetzt brauchen wir wortintern, aber genau dasselbe wieder, T und K. Balken und Malten. Ja, das ist Malten. Dann ist das M und B nicht dieselbe. Okay. Buchstabieren Sie das B-A-L-T-E-N, richtig? Okay, und dann? Ja, warum nicht? Warum nicht? Sehr gut. Also ich hatte Mathe und Macke im Kopf. Ja? Aber warum nicht? Ja? Wir haben drei Positionen. 1, 2, 3. Am Anfang des Wortes, am Ende des Wortes, in der Mitte des Wortes. Und wir sehen, dass dass wir Kontrastierung zwischen T und K jeweils auf die Bedeutungsunterscheidung zurückführen. An der Stelle möchte ich eine Definition aufstellen, und diese Definition ist nicht nur für Phonetik oder an der Stelle wichtig, sondern generell in der grammatischen Beschreibung ist das sehr, sehr wichtig. Die Leistung, die wir mit Funktionen von K und T in diesen drei Beispielen beschreiben können, nennen wir die bedeutungsunterscheidende Funktion. Und das kleinste bedeutungsunterscheidende Element der Sprache nennen wir einfach Phonem. Deswegen sind K und T Phoneme, so wie H und M sind Phoneme. Ich möchte nochmal zurück zur Definition gehen. Achten Sie bitte, wie diese Definition konstruiert ist. Weil auf alle Ebenen der grammatischen Beschreibung, in der Phonetik und Phonologie, in der Morphologie, in der Syntax, in der Semantik, in der Pragmatik, sogar in Korpuslinguistik, werden Sie die auf gleiche Art konstruierte Definitionen finden. Nämlich, wir haben gesagt, kleinste. Ja? Kleinste bedeutet nicht mehr segmentierbar, nicht mehr weiter zerteilbar. Aber für diese Zerteilung muss jetzt eine Einschränkung her, ja? Eine Bedingung her. Und das ist ja die Unterscheidung der Bedeutung. Kleinste, bedeutungsunterscheidende. Ja, das ist Phonem. In der Morphologie sprechen wir vom kleinsten, bedeutungstragenden Element. Das ist Morphem. Ja, in der Syntax sprechen wir von der kleinsten syntaktischen Konstruktion, die ganz bestimmte Merkmale hat. Zum Beispiel ein Kopf, ja, eine bestimmte Wortartprägung. Beim Satz sprechen wir von einer Notwendigkeit des finiten Verbs. Also wir suchen immer das Kleinste auf alle grammatischen Ebenen. Ja. Wenn wir in der Semantik sind, dann haben wir auch, das Kleinste ist tatsächlich Semem, die Denotation, also Grundbedeutung. Das ist nicht mehr zerteilbar. Ja. In der Pragmatik haben wir Redebeitrag oder Kommunikation als kleinste, nicht mehr zerteilbare, für diese Ebene nicht mehr zerteilbares Phänomen. Auf alle grammatischen Ebenen finden Sie auf gleiche Art und Weise konzipierte Definitionen. Deswegen, wenn Sie das jetzt merken, was ein Morphem ist, kleinste, bedeutungsunterscheidende. Also immer das Kleinste und dann eine Einschränkung dessen, weil das nicht mehr zerteilt werden darf. Ja? Also das ist eine Erbe der Strukturalismus in der Sprachwissenschaft, und empirische Sprachwissenschaft nimmt das dankend an, übernimmt das dankend an. Ja. Gehen wir nochmal die Folie kurz durch, damit wir, ich glaube, das ist jetzt relativ einfacher Übersicht. Die Aufgabe der Phonologie ist zunächst, die bedeutungsunterscheidende Funktion zu beschreiben. Tatsächlich die Lauten zu beschreiben, die Bedeutungsunterscheidung gewährleisten können. Sie haben ja bereits gesehen, dass ich hier die Worte aufgestellt habe, so wie Tante und Kante, so wie Balken und Balten und so weiter, die tatsächlich an einem Element am minimalsten Teil des Wortes auseinandergehalten werden. Diese Minimalität ist auch begrifflich erfasst und verwendet man als Minimalpaare. Minimalpaar können Sie auch als methodischen Vorgang verstehen. Das ist ein methodischer Vorgang, in einer Sprache Phoneme herauszufinden. Ja? Ja. Also wir haben jetzt leider keine Zeit, vielleicht machen wir das später, aber ich könnte hier zwei Mannschaften aufstellen, erst das Wort draufschreiben und jeder dürfte nur das gegnerische, also ein Element im gegnerischen Wort verändern, so dass am Ende ein sinnvolles Wort rauskommt. Sehr interessantes Spiel. Von Sprache zu Sprache kann man das tatsächlich sehr kreativ weit bringen. Und Phonemsystem einer Sprache sind tatsächlich die Elemente, die Bedeutungsunterscheidung hergeben. Und Minimalpaare heißt natürlich nicht, dass wir diese Unterscheidung nicht anhand von allen anderen möglichen Kombinationen innerhalb einer Sprache feststellen können, aber die Minimalpaare manifestieren das auf besonders deutlich und auf besondere Art und Weise dadurch. Genau, und das ist quasi die eine grobe Übersicht über die Aufgaben in der Phonologie. Und ich habe hier einige Minimalpaare nochmal aufgestellt. Zum Beispiel Suppe und Schuppe, Puppe und Kuppe. Besonders bei dem ersten Fall Suppe und Schuppe ist ganz wichtig. Es gibt Fehler in der Klausur und es gibt sehr grobe Fehler in der Klausur. Es gibt solche Fehler in der Klausur, dass man Themenblock nicht mehr korrigiert, sondern Nullpunkte gibt. Ja? Und das ist Schwierigkeit bei Suppe und Schuppe, das nicht als Minimalpaar anzusehen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also man sollte dann überlegen, ob man vielleicht die Talente woanders hat als in der Sprachwissenschaft. Also das ist keine Beleidigung, sondern das ist eine bestimmte Art des Denkens, die man mitbringen muss. Aber das ist natürlich, wie ich vorhin sagte, von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Im Englischen fit, sit, mill, mit, dime, time und so weiter und so weiter. Wir haben gesagt, dass die bei Haus und Maus, aber bei allen anderen Worten, dass diese Phoneme, diese distinktive Phoneme in den Umgebungen integriert waren. Für diesen Umgebung haben wir einen Alltagsbegriff, das ist Kontext. Haus ist Kontext für H und Maus ist Kontext für M. Ja? Kante ist Kontext für K und Tante ist Kontext für T. Mit Kontext meinen wir ein ganz bestimmtes Vorkommen des Konsonanz in diesem Kontext. Es gibt aber noch akkuraterer Begriff dafür, das ist die Distribution. Und Distribution meint in diesem Fall, das Wort, also direkt übersetzt, ist das Verteilung. Ja, Verteilung, eine Summe von allen Vorkommenskontexten. Ja, und anhand von diesen drei Beispielen ist Tante, Satt und Balten eine Distribution von T. Kante, Sack und Balken ist eine Distributionskontext, eine Summe von allen möglichen Kontexten, die wir jetzt hier gezeigt haben, in Kontrast zu dem hier. Ja. Aber all das, nicht als Sammelbegriff, aber schon als übergeordneter Begriff, verwenden wir die Distribution. Und diese Distributionen werden auch noch anders beschrieben und diese Beschreibung würde ich gerne vorschlagen. Zeigen, was damit gemeint ist. Ja, genau, ich habe hier die weitere Minimalpaare, dass man im Deutschen zum Beispiel die Aspirierung von Plosiven nicht als bedeutungstragend betrachten kann. Ist das vielleicht das, was Sie vorhin gemeint haben? Ja, wir haben gleiche Artikulationsorte, unterschiedliche Modi, wir haben die Abstammung oder Quelle oder Ressource von einem Konsonant sind identisch, aber ein oder andere phonetische Färbung kann von Sprache zu Sprache unterschiedliche Konsequenzen haben. Im Deutschen diese Aspirierung, also mehr Luft, ist nicht bedeutungsunterscheidend. Ein aspirierter Plosiv im Deutschen ist nicht im Kontrast zu unaspirierten nicht bedeutungsunterscheidend. Deswegen auch kein P, also Pass oder Pass, Tal oder Tal, Kam oder Kam, so oder so ausgesprochen, erzeugt keine Bedeutungsunterscheidung. Das sind dieselbe Konzepte, die dahinter stecken. Wobei, das ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. In Hindi zum Beispiel die Aspirierung von Plosiven jedenfalls, je nachdem, ob es aspiriert ist oder nicht, unterschiedliche Bedeutungen mit sich bringt. Und das ist ganz wichtig. Ja? Also derselbe Prozess mit unterschiedlichen Konsequenzen in zwei verschiedenen Sprachen. Damit müssen wir von der Idee runterkommen, dass wir die universellen Regeln aufstellen können und Phoneme tatsächlich sprachübergreifend definieren können. Es gibt natürlich Überlappungsmengen, aber die sind entweder zufällig oder nicht durch Logik zu erklären. Es ist tatsächlich jedem Sprach im Einzelnen überlassen, ob was ein Phonem ist und was nicht. Ich möchte jetzt eure Aufmerksamkeit auf etwas, auf einem anderen Phänomen lenken. Ich schreibe dafür vier Beispiele aus dem Englischen. Sieht man das hier, wenn ich das schreibe? Geht das? Also ich glaube, hier wird es dann nicht ganz sichtbar sein. Oder vielleicht, Moment bitte. Ja, ach so, hier. Das sind auch Minimalpaare, und zwar late, vielleicht, ja, und dann schreibe ich auch die Transkription gleich. Und dann zum Beispiel leave. Demgegenüber, also den beiden gegenüber, da schreibe ich das in der Mitte, feel, und bell. Ja. Also diesen Pool kontrastieren wir mal hier. Wir sehen, dass wir, und wir schauen einfach, wie sich L in beiden verhält. Und wir sehen bei der Transkription, dass wir in der wortinitialen Position sagen wir mal so, erstmal haben wir L in eine wortinitiale Position und dann haben wir L in der wortfinalen Position. Von Artikulationsart und Artikulationsmodus haben wir beide L, wenn wir das aussprechen, als also Basisartikulationsort. Das sind die alveolare Laterale, sowohl am Anfang als auch am Ende. Es gibt aber im Englischen eine ganz bestimmte Aussprache des finalen Laterals, also alveolaren Laterals. Das wird velarisiert, also weiter zurückgezogen bei der Artikulation. Und wenn man jetzt tatsächlich late, L in the late mit feel, ja, kann man das mit kölschen L vergleichen? Nee, ne? Ja, L, ja, so wie Rainer Kallmuth spricht. So, Kolsch, Kol, ja, sind Ls, ja, also das sind tatsächlich die Laterale, die in einem Fall, und zwar im Englischen, im Wortanfang tatsächlich alveolar ausgesprochen werden, und Satzfinal ist das dann velarisiert, also weiter eine hintere Artikulationsort wird gewählt. Was machen wir mit solchen Fällen? Also man denke zum Beispiel an sowas wie zwei unterschiedliche Arten der Aussprache von R im Deutschen. Ja? Auch regional verteilt. Wie heißt das? Das heißt doch Bühnen-R, oder? Bühnen-R. Wenn man unten rollt, R oder R. Ja, und von Norden nach Süden wird von R immer zunehmend R und zurück genau von R wieder weiter nach Norden immer R. Ja. Sport. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Gerhard Schröder beim Reden erlebt haben, aber bei Ihnen erleben Sie die klassische Rs, ja, würde ich sagen. Was machen wir damit? Was machen wir mit solchen Phänomenen? Wir merken einfach, dass im Deutschen, dass diese Verteilung, diese Distribution keine bedeutungsunterscheidende Funktion hat. Ja? Ich glaube, das liegt auf der Oberfläche zu sagen, das ist einer und derselbe Konsonant, einer und derselbe Laut, allerdings mit zwei Aussprachevarianten. Wir brauchen diese Perspektive sehr stark. Also wir müssen damit irgendwie umgehen. Wenn Sie das Alphabet des Englischen aufklappen, das wird dort nicht vorkommen, so ein Zeichen. Ja? Da kommt eher das hier, aber niemals das. Das kommt dort nicht vor. Im Englischen haben Sie ein L. Und dann merken wir als akkurate Phonologen, dass im Englischen doch zwei Ls gibt, abhängig davon, wo das steht. Ja? Wie gehen wir damit um? Ein phonologisch akzeptierter Umgang damit ist, dass man sagt, diese beiden Konsonanten, diese beiden Lauten sind zwei Aussprachevarianten eines Lauts. Und Darstellung ist immer, dass man sowas macht. Ja? Das klappt immer nicht bei mir. Ja, das ist sofort. Das sind tatsächlich zwei Aussagevarianten. Und das, was Sie hier oben sehen, ist eine Annahme. Ja? Wir brauchen ein empirisch belegtes Beispiel dafür und wir erleben tatsächlich entweder L oder O. Ja? Wir erleben entweder eins oder das andere. Das hier können wir empirisch nicht belegen. Das ist eher eine Annahme. Ich würde das anhand des deutschen Beispiels das gleich zeigen, was damit gemeint ist. Das ist eine abstrakte Größe, das ist eine wissenschaftliche Konstruktion. Was empirisch belegt ist, sind entweder das oder das. Bitte. Klar. Ich weiß, was Sie meinen. Bringen wir eine Gradation rein. Das, was ich aufgezeigt habe, bedeutet nicht, dass das entweder oder gibt, sondern es gibt noch so einen Spielraum dazwischen. Und es gibt nicht entweder oder, sondern tatsächlich eine bestimmte Gradation. Wir nehmen tatsächlich die äußerste Polen eines Kontinuums und jeweiliges Beispiel platzieren wir irgendwo dazwischen, sodass wir weder idealerweise eine noch idealerweise das andere präsent haben oder auch vielleicht schon eine ganz bestimmte Überlappung, aber das ist tatsächlich als Kontinuum sich vorzustellen. Ja? Danke, das ist eine sehr gute Frage. Aber gehen wir nochmal zurück, weil wir noch einen ganz wichtigen Begriff hier jetzt reinbringen. Wir haben vorhin Phoneme erwähnt als kleinste, nicht mehr zerteilbare, bedeutungsunterscheidende Elemente. In solchen Fällen, auch so wie zum Beispiel R und R, sprechen wir von sogenannten Allophonen. Allo auf Griechisch anderen, also anderen als. Ja. Diese Allo-Elemente gibt es querbeet durch grammatische Beschreibung überall. Es gibt Allophone, es gibt Allomorphe, es gibt Alloleme, Allosememe und so weiter. Ja? Es gibt distributionell bedingte, Distribution, wissen wir schon, was das ist. Es ist kontextbedingte, regional bedingte, distributionell bedingte, auf jeden Fall bedingte Aussprachevarianten eines abstrakten Elements. Das, was wir empirisch dokumentieren oder notieren können, sind eben die beiden und nichts anderes. Diese distributionelle Abhängigkeit können wir in einer bestimmten formelhaften Abbildung darstellen. Und zwar, das ist auch sehr wichtig und auch zum Großteil klausurrelevant. Wir nehmen das Abstrakte hier, das Abstrakte wird, dieser Pfeil ist nicht einfach Pfeil mit einer bestimmten Richtungsangabe, sondern das wird auf eine bestimmte Art und Weise gelesen und in Normalsprache heißt das wird zum, also etwas wird zum und dafür steht dieser Pfeil. Und wir gehen einfach diese Seite als konkrete Aussprache-Realisierung, als velarisierte Form. So, was haben wir jetzt hier gemacht mit dieser Darstellung? Aus einem abstraktes Element wird realisiert als dieses Element hier. Wir können das ergänzen, weil wir aus diesen Beispielen eine ganz bestimmte Information oder Einschränkung entnehmen können, wann das stattfindet. Unter welche Bedingung? Um diese Bedingung anzuzeigen, machen wir so einen Rechtsstrich. Ja? Also der steht dafür, jetzt kommt eine Bedingung, unter der das hier stattfindet. Links von diesem Strich beschreiben wir, was findet eigentlich statt und rechts davon, unter welche Bedingung das stattfindet. Dann machen wir einen Unterstrich und dieser Unterstrich symbolisiert das Element selbst, mit dem etwas geschieht unter einer bestimmten Bedingung. Ja? Und wir beobachten, dass diese Aussprachevariante immer Wort final realisiert wird. Wir müssen einfach Finalität anzeigen. Und diese Finalität wird mit einer Raute, aus meiner Studienzeit, wir nannten das Zaun. Ja? Und das ist eigentlich ein Symbol für Wortgrenze. Diese Grenze kann Wortinitialität abbilden, aber auch Wortfinalität abbilden. Aber da, wo Grenze erreicht ist, am Anfang und am Ende, spielt keine Rolle. Nur durch Platzierung von diesem Unterstrich sagen wir, dass das Element steht unmittelbar links vor der Wortgrenze. Und das ist tatsächlich das, was wir hier sehen. Ja? Also das ist eine formelhafte Abbildung. Wir nennen das die phonetische Regeln. Und diese phonetische Regeln, es ist einfach eine kumulative Form, komplexe, etwas aufwendige phonetische Prozesse, die stattfinden, abzubilden. Also ich wiederhole das nochmal, wir nehmen ein, nennen wir das Input, das ist ein Input. Input wird zum Output unter Bedingung wenn. Ja? Ich könnte hier schreiben, ein abstraktes R wird zum R unter Bedingung, wenn das in Hamburg gesprochen ist. Ja? Regionale Verteilung abbilden, als irgendwas, als Voraussetzung dafür, was wird zum was und unter welcher Bedingung. Nochmal bitte? Oh ja. Ah, sie ist weg. Wo war das? Hier, ne? Hier anrufen? Mit Video. Mal gucken, ob sie uns hört.
Hello, Zakaria.
Hello, Tamrika. You hear us? You see
can
us?
Can you hear me? I can't hear you for some reason.
Excuse me? We cannot
can you hear
see
me?
You.
Let me just call back in 2 minutes, okay?
Right, thank you. Right. Ups, nee, das war ja nicht. Dann bleibe ich am besten hier und wenn sie anruft, dann es tut mir so leid, dass in Istkast ist jetzt glaube ich 5 Uhr morgens und ja, okay. Das ist ein Opfer für im Dienste der Wissenschaft. Okay, also das ist ganz wichtig, ich zeige ein paar andere Formeln und Sie werden in der Klausur eine Formel bekommen, die Sie einfach vertexten müssen. Oder Sie bekommen einen Text und Sie müssen diesen Text verformeln. Eins von beiden. Aber auf jeden Fall müssen Sie diese Annotation irgendwie damit auseinandersetzen. Ich zeige Ihnen das deutsche Pendant dafür, was ich eben gezeigt habe, für Allophonie. Das mit Hindi und Deutsch-Kontrastierung mit aspirierenden Plosiven haben wir gerade erwähnt, dass im Deutschen das dass tatsächlich Allophone sind, ja, und im Hindi sind das tatsächlich Phoneme, weil die kleinste bedeutungsunterscheidende Elemente dieser Sprache sind. Jetzt schauen wir uns mal dieses sehr bekanntes Beispiel. Ups. Ja. Okay. Das sind sogenannte Achlaute und Ichlaute. Ja? Und hier ist das in diese auch entsprechend der Transkription. Also Ichlaut in den Worten wie Fisch, Ich, Gespräch, Blech, Bücher, Flüchtig, Möchte, Furcht, Milch und Manche. Jetzt schreibt sie auf Georgisch. Das heißt, jetzt auf Georgisch, ja, ja. Achlaut, also Buch, Flucht, Hoch, Doch, Brach, Lachen und auch. Und wir bringen das am besten hinter uns. Okay, we're back in 2 minutes, okay. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir haben hier die Daten. Wenn wir Zeit haben, ich habe noch eine Daten aus Indianersprache aus Kanada und wir versuchen, also die gleiche Formel vielleicht aus dieser Sprache auch zu entziehen. Im Deutschen haben wir jetzt jeder Zugang. Wir können jetzt Folgendes beobachten. Wo steht immer Ich-Laut? Also in welcher Distribution oder in welchem Kontext Wir müssen jetzt überlegen, was steht unmittelbar davor, wo steht eigentlich ich? Okay, die erste Überlegung ist, wow, da oben steht Wort final, Unterstrich Zaun. Stimmt das? Nee, stimmt nicht, weil im Bücher haben wir das Wort intern. Das heißt, das könnte nicht als distinktiver Merkmal gelten. Ja? Was wir nicht sehen, dass wir das nirgends in diesem Beispiel am Wortanfang haben. Aber das haben wir auch bei Achlaut nicht. Deswegen können wir als Kontraste das trotzdem nicht nutzen. Das heißt, wir müssen etwas tiefer gehen. Wir müssen nicht simpel die Orte beschreiben, wo Ich und Achlaute vorkommen, sondern eben die Kontexte selbst, die unmittelbaren Nachbarn von Ich und Achlauten, nach phonetischen Merkmalen überprüfen. Am Ende stellen wir Folgendes fest, dass Ich-Laut nach den vorderen Vokalen, denken Sie bitte an Vokaltrapez, ja, aus der letzten Sitzung. Da hatten wir die Zungenlage und die Aussprache, der Ausspracheort. Ja. Vordere Vokale haben wir Ich-Laut nach den Diphthongen, ja, Diphthong wissen wir auch, was das ist, Monophthong, Diphthong, und nach den Sonoranten R, N und L. Okay. Hello, Tamrika.
Okay, I can hear you now. Perfect.
Yeah, thank you very much. Yes. It's okay, unbelievable. The technique is work and we can begin. First of all, I'm very sorry for ungodly time for you. Be there now. You have a 5 a.m. now or...
5 a.m. It's perfect. It's time
it's
to get
perfect
up.
For talk. It's perfect for talk about linguistic. So my right. Students are in front of me. You cannot see there, but you can imagine. There yeah. are about 500 students. Heard you. So Tamrika, in the last week we discussed about different phonetic systems of languages in the world, and we mentioned the term consonantism. And as example for consonantism, I showed some examples from Abkhaz, you know, West Caucasian language.
Yeah.
And maybe it's better if you present your project in Hinaluk for the first time, because the students do not know about that. Maybe
okay.
In few words, really, we have quarter minute about.
Okay, great. Hi guys, I'll pretend you are there, and I'm not only speaking to Zakaria. So, all right, so I'll start with talking about Hinalik language. So Hinalik, there are three different language families in the Caucasus. Northwest Caucasian, which is Abkhaz is part of. There's Kartvelian, which for instance Georgian is part of. And there's also Northeast Caucasian language family, which has 33 approximately languages, and Hinalik is one of those languages. So a few things that are unique to Hinalik. First of all, it's only spoken in one village in Azerbaijan. It's really high, 700 feet where the village is, Hinalik village, same name as the language. And it's right on the border to Dagestan. It's a really remote village. And for that reason, actually, the language was able to survive as long as it has, which has been centuries. Now, as with many other languages, it's slowly disappearing, mostly due to social and economic reasons, like better roads and so on. So the dissertation that I wrote was on Hinalik grammar. But it was part of a bigger project that was...
Tamrika, can you talk us about your field research in Hinalik?
Yep.
How many times you wasn't there and so on?
So the dissertation was based on 40 years of fieldwork. I'm guessing most of you know what fieldwork means, but basically I spent 4 summers in the village collecting data. Because this was part of a bigger project, it was funded by National Science Foundation in the United States and Volkswagen Dobis Foundation in Germany. There were many different elements as part of this research. So grammar was just one of them, but we also did a lot of revitalization work where we created textbooks and dictionaries and so on. So fieldwork consisted of work by me and my colleague, Monica Rind Pavlovsky for 4 samples, and we collected data. Now, data could be collected in many different ways. You can elicit data. You can also record texts and analyze grammar that way. In the ideal situation, you do both. Yep.
And what about consonant system? We know that the Caucasian languages has very rich consonant system. Does Genealog confirm this fact or not? And if yes, in which way?
Okay, so a couple things. So we all linguists tend to fall in love with our language. By our language, I mean the language that you spend four years on. And that's how I feel about Genealog. So there's lots of interesting things about Genealog. One of them is the consonant system. That's not the only thing, just to kind of, just to throw it out there. It also, for instance, has 13 cases, which is quite interesting.
13 it has cases?
13.
30 Kasusformen gibt's in 13, 13, not 30.
Yeah, 13, yeah.
Yes, okay.
No, yeah.
I misunderstood.
It has like inclusive, exclusive, possessive pronouns.
Yeah.
So, you know, what you own alone versus what you own with family, what you own. It has a lot of interesting things, but let's talk about consonants. So it has 44 consonants.
Right.
Which, as many of you probably now know, in general, 44 is a lot, but in a lot of Caucasian languages, there's even more.
Genealog is the champion of East Caucasia in comparison to consonants.
Yes, in Northeast Caucasian. And here's an interesting thing. At some point, it actually had more consonants. There was a grammar of this language written in the 50s, late 50s. And then they thought there were about 70 consonants. So languages change all the time, and often what happens is some of the consonants and other grammatical features get lost because of the dominant language. In this case, the dominant language is Turkish or Azerbaijani.
Right.
So I have kind of a little IPA graph that you can't see, but I'm going to talk about some of the consonants that are in Genealog. For instance, something that makes Genealog stops interesting, we have obviously voice and voiceless, but then we also have short and long consonants,
right.
Which is it happens in some languages like Swedish, Finnish, Estonian, but Arabic even, but it's not that common. So we have 4 different stops bilabials. For instance, we have
Can you give us some examples for these 4 different?
Yep. China? So we have. So let's take an easy one, like bilabial stop. We have p, then we have p, and then b, and p. So the last one is an ejective, right? So 4 different variations in stops is quite interesting, or in bilabial. There are, I believe, 7 ejectives, which are. You know, in Caucasus, adjectives are common, but so this we have p, we have t, we have t, t, k, k, and p.
Right.
The last.
Can you pair the last one?
The last one is k. It's and I am Georgian, so I'm used to some of the adjectives, but believe me, Genealog adjectives were quite a challenge. We have something else that's interesting about Genealog consonants. We have many fricatives, but we have 2 different uvular fricatives, which is quite uncommon. We have both voiced and voiceless. I believe Abkhaz actually also has voiced and voiceless, but it's not. In general, it's not that common. We have 2 different pharyngeals, which Abkhaz has, I believe, only voiceless.
Yes.
But Genealog actually has voiceless and voiced. You can find voiced pharyngeal in Chechen language. So H is the pharyngeal. We have velar affricate, which is quite interesting. Navajo language, which some of you are probably familiar here in the Americas.
Yeah.
Navajo language has many adjectives, and one of the similarities is, are the
African. Es geht um Navajo-Sprache.
It's actually really interesting because a lot of Native American languages of Americas have some similarities with consonant systems in the Caucasus.
Okay.
So Navajo has this affricate, velar affricate, which is kh, and we also have uvular affricate, which is kh. It's more in the back, and that's Avar as this language. Yeah. I mean, this consonant.
But it's not in this that these two languages have the same origin, right?
No, not at all. Some linguists like to talk about this, but no, there's no connection there.
That's just a joke.
Just the beauty of beautiful consonants.
Yeah.
So I'm going to give you a couple sentences as examples, for instance, that right. have uvulars. We have Magda Achand. This is all it means is food on the table, and within this one sentence, there's a pharyngeal, there's uvular and velar, so it's something that is used a lot as an example.
One question: you mentioned the Dobbs project, right?
Uh-huh.
From Max Planck Institute.
Yes.
Does Hinaluk has a corpus in Dobbs or not?
Yes, so as part of Dobbs, we upload, Dobbs supports many different languages documentation projects of many different endangered indigenous languages, one of them being Hinaluk. And our project has been 3 years long, and it's actually coming to an end this May. So by end of May, all the corpus will be uploaded.
All right.
So it's open to public.
Not available now, today, or...
Some of it is, yes, some of it is. About 70% is available.
Okay.
Yeah.
Damrika, you know, we have a half hour for the rest of lecture
Thanks.
Today. I thank you very much. Let me turn maybe my laptop. Mit einem akademischen Gruß. You see the class now?
Hello.
Right.
Okay. Great. If anybody has any questions about Hinaluk specifically, you can get a hold of me through Zakaria, of course.
Yeah, and I heard that you plan to come to Frankfurt next year for make lectures or classes.
Yes, there's possibility.
There's possibility because the participants here saw your face and they know maybe they will visit your classes next year.
That would be great.
So this great. Video conference about the marketing of your classes for next year maybe.
And hopefully it will not be at 5 a.m.
That's okay, Damrika. Thank you very much.
Okay.
Thank you very
okay.
much for your commitment.
Goodbye.
And bye bye. See you.
Thank you. Goodbye.
Ja, ich glaube, dass ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat. In Hinaluk ist gerade unsere Kollegin Monika Rin-Pawlowski, wenn sie sie macht Blogseminar Feldforschung im Januar, glaube ich. Ja. Macht hier jemand von euch Feldforschung dieses Jahr? Nicht? Du? Okay. Wann findet das statt? Ach so, nächstes Jahr. Also wenn ja tatsächlich die... sie arbeitet mit unserer Kollegin Monika Pawlowski und sie wird wahrscheinlich von Hinaluk berichten, wenn sie jetzt das unbändige Interesse jetzt zu Hinaluk spüren, können sie dann... am schnellsten bei Monika einiges drüber erfahren, aber sie plant tatsächlich nächstes Jahr hier als Gastdozentin zu kommen und dann können sie auch ihre Vorlesungen besuchen. Okay, wir kommen jetzt kurz zurück nochmal zu unseren Ich- und Ach-Lauten. Wir haben beobachtet, dass uns die simple Distribution, wo die vorkommen, also einfache Wortinitialität, Wortfinalität oder wortinterne Distribution nicht hilft zu erklären, in welchen Fällen wir mit Ich zu tun haben und mit welchen Fällen mit Ach. Und dann haben wir gesagt, wir sollen dann etwas tiefer schauen und eben die unmittelbar benachbarte Vokale und Konsonanten nach deren physikalischen Eigenschaften betrachten. Und dann stellen wir fest, es ist pure Beobachtung, nichts anderes als Deskription von Nachbarn, von Ich- und Ach-Lauten. Mehr ist das nicht. Und wir stellen fest, dass im Deutschen eine regelgeleitete Distribution stattfindet. Jetzt kommen wir zum dritten Begriff, was wir in dieser Sitzung den Sie als Kernbegriff ansehen können. Also Achlaute kommt in mit hinteren und zentralen Vokalen und nach dem Diphthong AU. Ganz wichtig, ganz wichtig, diese beide Allophone tauschen diese Kontexte nicht. In diesen Kontexten kann entweder ein Laut oder der andere realisiert werden. Also es gibt keine Vermischung von Distributionen, es gibt keine Überlappung von diesen Kontrasten. Die sind in Sprache der Logik disjunktiv. Ja? Disjunktiv. Es gibt keine Schnittmenge von Kontexten. Entweder gibt es eine oder das andere. Aber niemals in irgendeiner Form ein Kontext lässt beide zu. Das ist ausgeschlossen. Ja? Dieses Phänomen bezeichnet man in der Phonologie mit Komplementarität oder komplementare Verteilung. Ja? Komplementäre Distribution auch. Wichtig ist, dass Sie einfach Begriff Komplementarität aufschnappen und dann auch die Idee dahinter einfach verstehen. Ja? Disjunktivität von allen Kontexten, Disjunktion von Distributionen, in denen diese zwei Laute vorkommen. Also im Deutschen kann entweder Ich-Laut in den ersten Kontexten realisiert werden oder Ach-Laut, aber nur in den unteren Kontexten. Und das ist eben die komplementäre Verteilung, komplementärer Verteilung von diesen zwei Lauten. Diese Tatsache, dass die Sprache tatsächlich ganz klare Strategie in Bezug auf die Verteilung fährt, sieht man einfach, hat eine ganz bestimmte Konsequenz. Wir können diese Kontexte vorhersagen. Also die sind predictable. Also wir können die tatsächlich sagen, wenn ein Kontext, den wir gerade beschreiben können, vorliegt, dann können wir ganz genau sagen, ob Ach oder Ich-Laut realisiert wird. Ja, die Kontexte lassen es zu vorhersagen, welche von beiden Varianten wird realisiert. Die komplementäre Verteilung lässt eben dieses zu. Ich habe jetzt diese Folie überspringe ich, das ist nochmal die Zusammensetzung und komme eben zur Notation und die Erklärung der Notation. Also x wird zu x1, dann haben wir Schrägstrich, das war die Bedingung, und dann haben wir Unterstrich als Repräsentant des Elements selbst. Und dann haben wir nicht mehr Zaun als Wortgrenze, sondern ein ganz bestimmtes lautliches Phänomen. Diese lautlichen Phänomene haben wir vorhin bei Ich- und Ach-Lauten so beschrieben, dass wir gesagt haben, entweder sind das vorderen Konsonanten oder sind das hinteren Konsonanten. Ja? Ein zweites Phänomen, das ich hier präsentiere, ist Auslautverhärtung im Deutschen, wenn man Stimmhaftigkeit verliert, und zwar am Wortgrenze, also Wortfinal. Ja? Rad, Kalb, also aus D, Stimmhaftigkeit wird T, stimmlos, aus Kalb, stimmhaft wird stimmlos, ja? Kalb, Rad. Da unten sehen Sie an der Stelle die Verschriftung. Ja, plus plosiv plus stimmhaft wird zum minus stimmhaft unter Bedingung, wenn das Element am Wortgrenze, an der Wortgrenze steht. Und zwar Wortfinal steht. Ja, dasselbe, was ich Ihnen vorhin auch gesagt habe. Jetzt möchte ich ganz kurz noch ein Beispiel zeigen. Ich überlege, wie ich jetzt die restliche Zeit nochmal aufbringe, damit wir eigentlich alle Themen abdecken. Nee, dann lasse ich das sein. Ich möchte auf was anderes vielleicht in den letzten 20 Minuten hin. Wir sprechen von der nächsten Konstruktion. Es ist jetzt keine klare Überleitung vielleicht, aber machen wir jetzt so einen Cut mit dem Phonem, Allophon, Distribution und vor allem unter Distribution komplementäre Distribution. Ja, die drei Sachen, die wir aus dem ersten Abschnitt mitnehmen müssen, plus eine Videokonferenz nach Kalifornien. Ja. Von Silbe an sich ist auch eine linguistische Konstruktion. Es gibt sogar eine Diskussion, ob Silbe überhaupt existiert oder nicht. eine Theorie, die Prosilbe ist, wird auch durch naive Vorstellung, durch naive muttersprachliche Vorstellung über die Silbe unterstützt. Ich weiß hier, dass man in Deutschland die Silben so beibringt, dass man einfach klatscht. Die Silben kann man klatschen. Ich als Deutsch-Nicht-Muttersprache hatte unglaublich Schwierigkeiten damit, zu erraten durch Klatschen, wie viele Silben tatsächlich in einem Wort kommt. Das ist ein Indiz dafür, dass es eine naive muttersprachliche Vorstellung, eine unbewusste, mit Naivität meine ich, nicht bewusst gemachte Vorstellung darüber existiert, wie viele Silben in einem Wort vorhanden sind. Ich habe einige Konventionen und Regeln aufgestellt, die uns jetzt diese schon erfolgreiche didaktische Methode, Silben zu erraten, auf eine wissenschaftliche Grundlage zu bringen, hilft. Das werden wir nochmal uns anschauen. Diese Begrifflichkeiten brauchen wir, um... okay, machen wir das doch. Ich merke gerade, dass einige Folien eine bestimmte Ordnung nicht mehr halten. Aber wie gesagt, ich habe hier unten nochmal geschrieben, unabhängig davon, ob Silbe existiert oder nicht, welche Relevanz es hat, trotzdem von einer Silbe auszugehen, weil bestimmte phonologische Phänomene lassen sich mit dieser Konstruktion besser beschreiben, besser fassen als ohne diese Konstruktion. Und hier gibt es unterschiedliche begriffliche, also wir haben hier eine begriffliche Architektur, die wir brauchen, um mit Silbe umzugehen. Silbe an sich steht oben daneben Kopf, damit ist Silbenanfang gemeint, Nukleus oder Silbenkern, Coda, Silbenende, dann Zusammenfassung von Nukleus und Coda, also Kern und Silbenende, Silbenanfang und Kern, nennt man Reim, und dann Kopf und Coda Schale, offene Silbe, geschlossene Silbe, je nachdem, ob Coda leer ist oder nicht, nackte Silbe, bedeckte Silbe, je nachdem, ob Silbenbeginn besetzt ist oder nicht. Ambisyllabisch bedeutet, wenn ein Element zeitgleich mit zwei Silben assoziiert werden, tautosyllabisch ist auch, wenn zwei Segmenten zur selben Silbe gehören, also das Gegenteil. Heterosyllabisch, zwei Segmente gehören zu verschiedenen Silben. Ultima ist letzte Silbe, das ist für Akzentuierung sehr wichtig, also Akzent zu beschreiben, weil von Sprache zu Sprache gibt es feste und freie Wortakzenten und die sind tatsächlich auf Silbe bezogen. Und da, um die zu beschreiben, braucht man Ultima, Penultima und Antepenultima, also letzte, vorletzte und vorvorletzte Silbe. Spricht jemand Polnisch muttersprachlich? Kurz Hand hoch. Also im Polnischen gibt es eine seltene Erscheinung, dass man vorvorletzte Silbe fest akzentuiert wird. Also dieser letzte Begriff, Antepenultima. Ich überspringe das kurz, wie ich sehe, dass die eine Reihenfolge auseinandergegangen ist, warum auch immer. Diese Begrifflichkeit habe ich nochmal zusammengefasst als übergeordnet Silbe. Dann haben wir Anfangsrad, Kopf und Onsen. Das sind tatsächlich Synonyme, also relativ deckungsgleiche Begriffe, die ausgehend aus der deskriptiven Methode unterschiedlich verwendet wird. Dann haben wir Kern, Nukleus, Peak und Gipfel, auch relativ deckungsgleiche Begriffe. Die Einigung von den beiden, also Endrand, Coda oder Auslaut mit Reim zusammen. Ich glaube, und da habe ich noch eine schematische Darstellung von demselben, aber dann auch als binärer Baum. Was Sie vielleicht heute noch aus dieser Sitzung für Klausur auch, aber generell an Begrifflichkeiten mitnehmen müssten, sind diese zwei Folien, ganz wichtige Folien. Ich habe sehr viel Zeit verschwendet, aufgebracht, um sie zusammenzustellen, aber auch auf das Wesentliche runterzubrechen. Das sind phonologische Prozesse, die habe ich nach zwei Kriterien teilt, deswegen musste ich Silbe zunächst jetzt vorgreifen und erklären, die phonologischen Prozesse, die Silbenstruktur erhalten, und auf zweiter Folie haben Sie phonologische Prozesse, die Silbenstruktur verändern. Ja, das sind zwei übergreifende Teilungen von allen phonologischen Prozessen. Ja, unter denen die phonologische Prozesse erhalten, haben wir zunächst Assimilation, Angleichung, ja, Dissimilation, Prozess durch den Zahl der gemeinsamen Merkmals, Ausprägungen von Segmenten verringert wird, also Dissimilation, die sind unterschiedlich, aber werden noch unterschiedlicher. Ja. Neutralisierung und Auslautverhärtung habe ich vorhin gezeigt. Wir werden hin und wieder, also ich habe, Sie werden nicht jetzt, aber auf unserer OLAT-Seite ein Handout finden, wo ich die Beispiele zu diesen phonetischen Prozessen verlinken werde. Und die Silbenstruktur verändernde Prozesse sind Insertion, Einschub eines Segments, Prothese, diese Insertion wo? Das ist die Frage. Am Wortanfang, Wortinneren oder Wortende? Das ist dann Prothese oder Epenthese, sowie auch Anaptyxe, das ist Einschub eines Vokals. An der Stelle dürfen wir nicht vergessen, aus welchen Motiven die Sprachen das tun. Aus welchen Prozessen soll eine Sprache in eine Silbe etwas reinschieben oder etwas tilgen oder etwas ersetzen, etwas umstellen? Aus welchen Motiven? Und Phonologie beschäftigt sich tatsächlich damit, um diese Motive regelhaft zu beschreiben. Ja, also eine der meist begründeten Motiven für zum Beispiel jetzt Epenthese für Einschub ist Vermeidung von Konsonantenclustern. Also wenn man tatsächlich sowas wie Serbisch hat, das zum Beispiel. Ja, Serbien heißt auf Serbisch Srpska. Ja, Srpska. Fünf Konsonanten, ein Vokal am Ende. Ja, Srpska. Ja, natürlich ist die Hauchung zwischen Konsonanten unterschiedlich, aber in manchen Sprachen wird Wert darauf gelegt, solche Cluster zu vermeiden. Man nennt das auch Hiatus. Hiatus zu vermeiden, wird da einfach Epenthese reingeschoben. Bei den entlehnten Worten im Türkischen, ja, wird das auch, also Kidsdeutsch ist irgendwie so ein Thema hier, ne? Also im Kidsdeutsch gibt es kein Problem, sondern Problem. Ja? Nicht Brr, muss gesplittet werden mit einem, ja, Problem. Ja? So entstanden zum Beispiel die Entlehnungen Platon, Iplaton, Stambul, Istanbul und so weiter. Ja? Also das ist gang und gäbe, die von Sprache zu Sprache mit unterschiedlichen Motiven, warum das stattfinden soll. Und jeweils muss das natürlich im Einzelnen geklärt werden, warum das jetzt so stattfindet. Im Abchasischen wird auch ein Vokal als Epenthese verwendet. Ja? Und bis heute weiß man nicht, aus welche Regeln dem zugrunde liegen. Ja, wir haben auch entsprechend, ob die Silbenstruktur verändern oder nicht, also in Haplologie zum Beispiel, Zusammenziehung von Silben. Wir dürfen nicht vergessen, dass da tatsächlich die Silben betroffen sind. Das passiert an der Silbengrenze oder in der Silbe selbst und deswegen auch diese übergeordnete Teilung dessen. In der Klausur bekommen Sie eine Aufgabe, die Silbe zu erkennen und die Silbe in einer bestimmten Art und Weise zu analysieren. Wir vergessen jetzt mal ganz kurz das mit Klatschen erkennen, wie viele Silben in einem Wort gibt, und gehen wir zu folgenden Konventionen und Einschränkungen, die uns helfen, ja, ich würde sagen, eine relativ akkurate Analyse vorzunehmen. Dafür gibt es eine, ja, ich würde sagen, sowas in der Anleitung. Deswegen steht das alles im Imperativ, ja. Assoziiere Vokal mit einem Sonoranzmaximum. Sonoranzmaximum Einsatz von, ja, also ein Vokal mit Sonoranzmaximum, und da würde ich sagen, Vokal ist tatsächlich da als Bezeichnung weniger wichtig, als tatsächlich in einem Wort Sonoranzmaximum zu erkennen. Das, was ich vorhin gesagt habe über unbewusste Vorstellung darüber, was ein Vokal, was eine Silbe ist, können wir hier in der Wissenschaftssprache übersetzen. Das ist eigentlich die Vorstellung über die Spanne der Sonoranz, die in einem Wort stattfindet. Wir haben Gehör und wir können einschätzen, da ist tatsächlich die maximale Spanne an Sonoranz, und da, das ist die Stelle, wo wir klatschen. Ja? Sobald wir das erkannt haben, haben wir eigentlich Silbenkern bereits gefasst. Assoziiere Konsonant links von einem Vokal und assoziiere ein Konsonant rechts von einem Konsonant. Dann gibt es ein Prinzip, es gibt eine lange Liste, also ich glaube, die Phonetiker haben da dort tatsächlich sehr kreativ gezeigt. Es gibt eine lange Liste an Konventionen, aber ich habe tatsächlich auf das Nötigste reduziert. Prinzip der Maximierung des linken Satzrands. Also wenn man hier ein Vokal hat, von Vokal links maximieren, also assoziiere so viele Konsonanten, integriere so viele Konsonanten wie möglich in den linken Silbenrand. Das Prinzip spielt eine entscheidende Rolle, wenn man Silbifizierung von mehrsilbigen Worten vornimmt. Ja. Und dann die Silbeneinschränkungen. Wir haben eine Sonoritätseinschränkung, von Sprache zu Sprache unterschiedlich, eigentümlich. Im Deutschen haben wir die niedrigste Sonorität bei PTK und so weiter und so weiter, und höchste haben wir bei A, also hinten geöffnet. Prinzip der obligatorischen Kontur, das ist ein theoretischer Skill. Man geht davon aus, dass eine Silbe obligatorisch so eine Struktur erweisen muss. Ja? Was heißt das? Was heißt obligatorisch? Zu erwartend. Ja? Also man geht davon aus, dass, deswegen gibt es auch Konsonantenskeletts, wo man einfach Null schreibt. Ja? Man hat eine Silbe fängt mit einem Vokal an, das ist sogenannte unnackte Silbe. Ja? Anfangsrand ist nackt. Man schreibt das trotzdem Null, weil man davon ausgeht, dass es eine bestimmte Vorstellung über obligatorische Kontur einer Silbe existiert. Ja? Und das ist tatsächlich ein theoretischer Skill. Maximierung des linken Satzrands und einzelsprachliche Silbenstruktureinschränkungen. Ich zeige ein paar Beispiele, wie man diese Regeln und Konventionen einsetzen kann. Am Beispiel des Schranks. Am Anfang, also 1a, die Konvention, assoziiere Vokal mit einem Sonoralmaximum, das ist einsilbiges Wort, Schrank. Danach maximiere ich den linken Satzrand und dann den rechten Satzrand. Also in diesen drei Schritten quasi beschreibe ich das Konsonantenskelett, Silbenskelett dieses Worts. Und dann haben wir etwas, also zweisilbiges Wort, da haben wir zwei maximal sonorierte Vokale, deswegen auch griechisches S als für Silbe 1, für Silbe 2 an der Stelle. Dann linke Satzränder werden maximal ausgefahren, und das hier zum Beispiel, das linke Satzrand von S2 nicht auch Roll L beinhaltet, war eben die Einschränkung über die Vorstellung von obligatorischer Kontur, dass der rechte Satzrand von S1 mit einem Konsonant hier an der Stelle, also genau an der Stelle, wird das als zweisilbig getrennt. Das sieht dann genau, also ich habe dann noch das Verbunden, also Silbenanalyse einerseits, aber auch phonetischer Prozess, und da ist eine Epenthese, ein Einschub, und zwar Schwa-Einschub bei Atem, ja, Atem, und das ist die Darstellung von Silbenstruktur, dieser Silbe. Ich gehe jetzt ganz kurz zu diesem Punkt, und würde ich gerne vielleicht jeweils, also vier Leute kurz nach vorne bitten. Vier volontäre Freiwillige. Wir haben hier eine Regel aufgestellt, dass mindestens eine Gruppenarbeit in jeder Sitzung vorkommt. Und ich finde, damit kann man ja heutige Sitzung abschließen. Vier die noch nicht müde sind. Kommen Sie einfach nach vorne, ohne Hand hochzuheben. Wenn wir vier vorne haben, dann ist das gut. Also wir müssen etwas kontrastieren. Möchten Sie jemanden mitnehmen? Bestimmen Sie, wer mitkommt. Sehr gut. Ich mache das jetzt aus. Okay, reicht. Okay, eine stellt sich links und andere rechts, so dass man nicht hört, was ich jeweils einem sage. Die Aufgabe besteht darin, dass ich den beiden bestimmte Worte, aber auch Sätze, also flüstern werde, und sie schreiben das auf. Ja? Und wir sehen zusammen, was aus dem wird, was die dann aufgeschrieben haben. Okay, das ist die Aufgabe. Okay. Jelena, wolltest du gerade nach dem Peter etwas setzen? Setz ruhig. Sehr gut. Da ist ein Mikrofon, kannst du das nehmen? Handmikrofon? Das hätten wir, glaube ich, anmachen. Unten? Ganz am Ende, glaube ich. Doch, da muss man, es dauert ein bisschen. Doch, jetzt. Ist egal, okay. Möchte das jemand vorlesen, was da steht? Also, die Aufgabe besteht darin, was habe ich den beiden gesagt und wie vor allem? Ja? Was bedeutet das? Also paraphrasiere das bitte. Okay, wie lautet der zweite Satz gegenüber? Okay, erklär mir bitte den Unterschied. Oder erstmal die Gemeinsamkeiten. Das ist ja erstmal fortgeschritten. Also die gleiche Anzahl der Worte, richtig? Die gleiche Reihenfolge der Worte, richtig? Das gleiche Verb, dieselbe Worte, dieselbe grammatische Form von Worten. Okay, wo liegt der Unterschied? Ja, dann nehmen. Okay. Okay, wodurch ist dieser Unterschied getragen? Also warum ich habe denn eigentlich dieselbe Worte gesagt, dieselbe Reihenfolge? Was habe ich anders gemacht bei einem oder beim anderen? Daneben der junge Mann. Bitte? Satzzeichen. Satzzeichen manifestieren was? ich habe die unterschiedlich akzentuiert. Ich habe einmal gesagt, Maria heiratet, Pause gemacht, dann habe ich gesagt, Peter nicht. Und die junge Dame daneben hat gesagt, Maria heiratet, Peter heiratet halt nicht. Also er hat das Wort, sie hat das Wort heiraten zweimal erwähnt. Und eben weil das benachbart ist und Sprache versucht immer ökonomisch vorzugehen, wenn etwas unmittelbar bereits erwähnt war, erwähnt das nicht nochmal. Das nennt man Ellipse syntaktisch. Wichtig ist an der Stelle, dass Sie nicht denken, dass die phonetischen Phänomene sich auf Phonetik beschränken. Wir haben beim ersten Satz jeweils syntaktisch unterschiedliche Konstruktionen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und wir merken, da ist nichts also Formales dran, nur durch Aussprache erreicht man, dass man tatsächlich elliptische Konstruktion und eine vollständige Konstruktion erreicht. Jetzt schauen wir beim zweiten Satz. Was steht da genau? Also möchte ich, dass jemand hier auch noch kontrastiert. Nochmal. Okay. Okay. Versuchen Sie jetzt die also, gleiche Merkmale und dann zum Schluss vielleicht die Unterscheidung zu analysieren. Aber Zeichen gehen ja auf eine ganz bestimmte mündliche Sache. Also was haben Sie jetzt beim Vorlesen anders gemacht? Rein lautlich. Sehr gut. Oben und dann Pause gemacht. Ja? Also rein typologisch gesehen gibt es eine einzige Sprache, auch schlecht dokumentiert in Südamerika, die bei Fragestellung Intonation nicht tatsächlich aufsteigend zeigt. Alle Sprachen der Welt typologisch zeigen tatsächlich bei der Frage Akzent nach oben. Wir haben vorhin gesagt, syntaktische Strukturen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Satzarten. Ja? Alles, was wir hier gemacht haben, wollten Sie was sagen, glaube ich? Oder dasselbe, ja. Alles, was wir an der Stelle gemacht haben, an Anton und Jelena, vielen Dank euch. Super gemacht. Danke. Ich wollte auch bewusst mit diesen zwei Beispielen Phonetik und Phonologie an der Stelle beenden, aber auch Brücke schlagen zu weiteren Ebenen der grammatischen Beschreibung aus folgendem Grund. Manchmal beobachten wir innerhalb der Syntax bestimmte Phänomene, die nicht mit syntaktischem Instrumentarium erklärbar sind. Wir müssen einfach die Ebene verlassen. Hier haben wir gesehen, dass Akzent als phonologisches Phänomen etwas verursacht, was nicht innerhalb der Phonetik passt, sondern auf einer ganz anderen Ebene der grammatischen Beschreibung. Deswegen war auch das Sinnbild von ineinander gegriffenen Zahnrädern in der letzten Sitzung das Sinnbild, was wir ganze Zeit, ganze Semester lang brauchen. Es ist tatsächlich ein starkes Ineinandergreifen, obwohl wir zwei Sitzungen lang von Phonetik und Phonologie so gesprochen haben, dass das komplett abgeschottete autonome Areale waren. So sind es sie nicht. Ganz wichtig, als Perspektivebildung. Wir haben die meisten phonologischen Prozesse haben morphologische Ursachen. Die morphologischen Phänomene haben manchmal morphosyntaktische Ursachen. Das, was wir hier sehen als unterschiedliche syntaktische Konstruktionen, haben Grundlage in der Phonologie. Und das zu lernen, wie man mit Beschreibung und Erklärung zwischen zwei Ebenen der grammatischen Beschreibung springt und hantiert, und am Ende adäquat erklärt, ist die Kunst, die Sie hier lernen. Wir sehen uns dann nächsten Montag.